und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Alexion-Podcasts Let's Talk Osteo, der Podcast rund um die Hypophosphatasie. Mein Name ist Avan Siddiq, ich bin Medizinjournalistin und Podcasterin. Bevor ich Ihnen jetzt gleich unseren heutigen Gast vorstelle, darf ich Sie kurz ins Thema einführen und Ihnen ein paar Stichworte zur Hypophosphatasie nennen. Die Hypophosphatasie, abgekürzt HPP, ist eine progrediente, also fortschreitende Stoffwechselerkrankung, die zu verschiedenen Symptomen mit unterschiedlichen Schweregraden führen kann. Sie kann Mädchen und Jungen, Frauen und Männer jeden Alters betreffen. Bei der HPP handelt es sich um eine seltene Erbkrankheit, die durch einen Gendefekt ausgelöst wird. Durch diese Genveränderung ist das Enzym alkalische Phosphatase in zu geringem Umfang im Körper vorhanden. Und das kann zu einer unzureichenden Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat führen. Die Patienten leiden häufig unter Muskelschwäche, Muskel- und Gelenkschmerzen oder frühzeitigem Zahnverlust. Die HPP ist zwar nicht heilbar, aber behandelbar. Ich möchte nun unseren heutigen Gast, Herrn Alborin Stiller, sehr herzlich begrüßen. Er ist Funktionsoberarzt, Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie mit Schwerpunkt auf Stoffwechselerkrankungen am Universitätsklinikum Heidelberg. Herr Stiller, schön, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch nehmen. Wie geht's Ihnen? Sind Sie gut in den Herbst gestartet?
Sehr gut, danke der Nachfrage. Eigentlich diese Übergangszeit, den Herbst genieße ich sehr. Auch die Landschaft hier in Heidelberg ermöglicht mir das. Und ich hoffe, dass das Gleiche trifft heute auf Sie und auf unsere Zuhörer zu.
Ja, Herr Stiller, Sie sind Funktionsoberarzt in der Ambulanz für Erwachsene mit Stoffwechselerkrankungen, zu denen auch die Hypophosphatasie zählt. Wann war denn Ihr erster Berührungspunkt mit der HPP und wie können Sie das beschreiben?
Ja, das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Fall, den ersten Fall während noch meines Medizinstudiums, nämlich im Praktikum in der Pädiatrie begegnet habe. Es handelte sich um einen traurigen Fall, eigentlich ein Neugeboren, der so an Hypophosphatasie erlitten hat. Und der hatte so mit eine schwere Mineralisierungsstörung zu tun, multiplen Frakturen auch zu kämpfen. Und trotz mehreren intensiven medizinischen Bemühungen ist er schließlich an einem Atemstillstand gestorben. Diese Erfahrung hat mich tief geprägt und hat mein Interesse dann in der Behandlung von seltenen Erkrankungen geweckt.
Jetzt sehen Sie ja in Ihrem Praxisalltag vor allem erwachsene Patienten. Woran erkennt man denn einen typischen erwachsenen HPP-Patient und kann man da überhaupt ein bestimmtes Patientenbild zeichnen?
Es ist eigentlich sehr wichtig zu verstehen, dass es ja verschiedene Formen von Hypophosphatasie gibt. Und im Gegensatz zu dem Fall, den ich erwähnt habe, was eigentlich eine perinatale oder infantile Hypophosphatasieform genannt werden kann, sind die Patienten mit Hypophosphatasie im Erwachsenenalter durch unspezifischen Symptomen betroffen. Und in dem Sinne ist es schwierig, ein typisches Bild von Hypophosphatasie im Erwachsenenalter zu zeichnen. Die Krankheit kann sehr mild sein und erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden, aber auch schwere Verläufe sind möglich. Was ich jedoch häufig sehe, sind Patienten, die über chronische Knochen-, Gelenk- oder Muskelschmerzen und Muskelschwäche klagen, die oft über Jahre hinweg undiagnostiziert bleiben oder häufig falsch interpretiert werden, zum Beispiel wie Osteoporose, Fibromyalgie oder Arthritis. Viele haben ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche, insbesondere an den Füßen und Oberschenkeln. Oft kommt es auch zu wiederholten und schlecht heilbaren Knochenbrüchen. Einige Patienten leiden unter Zahnproblemen wie vorzeitigem Zahnverlust und allgemein schlechte Zahngesundheit. Gar nicht so selten leiden die erwachsenen Hypophosphatasie-Patienten auch an Nierenfunktionsstörungen, Nierenstein, Magen-Darm-Beschwerden und sogar an neuropsychiatrischen Symptomen wie Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit, Übererregbarkeit und Kopfschmerzen. Leider bleibt so bei dieser Krankheit kaum ein Organsystem verschont, also eine typische Multisystemerkrankung, würde ich sagen.
Jetzt haben Sie ja auch gerade beschrieben, dass es ja sehr viele unspezifische Symptome auch gibt. Das heißt, man hat sehr viele Herausforderungen auch bei der Diagnose von der HPP bei den Erwachsenen. Und wie kann man denn mit diesen Herausforderungen eigentlich umgehen?
Ja, die Diagnose Hyperphosphatasie bei Erwachsenen stellt uns vor einigen Herausforderungen. Erstens, wie gesagt, ist das Krankheitsbild im Erwachsenenalter durch eine Vielzahl von oft unspezifischen Symptomen gekennzeichnet, die auch bei vielen anderen Erkrankungen auftreten können. Zweitens ist Hyperphosphatasie eine seltene Erkrankung und als solche vielen Ärzten nicht geläufig. Und in den medizinischen Büchern wird die pathologische Bedeutung niedriger alkalischer Phosphatasewerte im Blut kaum herausgestellt. Ein niedriger APR-Wert ist jedoch ein Schlüssel zur Diagnose von HPP. Das ist ein einfacher, kostengünstiger und häufig bestimmter Parameter, der uns dazu anregen sollte, diesen niedrigen Wert weiter abzuklären. Zunächst ist zu beachten, dass die Referenzbereich sowohl geschlechts- als auch altersabhängig ist und das musste in der Interpretation berücksichtigt werden. Die Frauen haben beispielsweise eine niedrige APR-Konzentration und diese nimmt mit dem Alter weiterhin ab. Als nächster Schritt würde ich dann die Bestimmung der APR-Substrate, nämlich Pyridoxal-5-Phosphat im Blut und Phosphoethanolamin im Urin empfehlen. Und wenn diese erhöht sind, bietet sich auch eine molekulargenetische Untersuchung des ALPL-Gens an, die aber bei eindeutigem klinischen und biochemischen Befunden für die Diagnose nicht zwingend notwendig ist. Zusammengefasst würde ich vorschlagen, immer an der pathologischen Bedeutung einen niedrigen APR-Wert zu denken.
Eine wichtige Differentialdiagnose von der HPP ist ja die Osteoporose. Und das führt ja häufig bei Erwachsenen auch zu Fehldiagnosen. Was sind denn wichtige Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Erkrankungen? Und wie kann man als Arzt oder worauf sollte man als Arzt achten, um diese Fehldiagnose auch zu vermeiden?
Auch mit Recht eigentlich, der Unterschied zwischen beiden Krankheiten ist nicht immer leicht. Beide Erkrankungen sind von Knochenschwäche und Knochenbrüche gekennzeichnet. Allerdings sollte Hyperphosphatasie eher dann in Betracht gezogen werden, wenn die Krankheit in einem relativ jüngeren Alter als nach dem 50. Lebensjahr, wie der Fall bei der Osteoporose ist, angedacht werden. Ein anderer Faktor ist, auch wenn diese keine Regel ist, wenn die Knochenbrüche bei Osteoporose in den Wirbelkörpern und Hüften auftreten, bei Hyperphosphatasie sind die häufiger in den unteren Extremitäten und Füßen. Andere Symptome dann wie Zahn-, Nieren-, Gelenk- oder Nervenprobleme sind bei Hyperphosphatasie ebenfalls wahrscheinlicher als bei der Osteoporose. Und wie bereits erwähnt, ist der APR-Wert bei Hyperphosphatasie niedrig und bei Osteoporose normal oder erhöht. Zumindest wenn die Osteoporose noch nicht mit Antiresorptiva behandelt wurde. Schließlich, aber sehr wichtig, möchte ich auch die Empfehlung der DVO-Leitlinie Osteoporose 2023 und deren Ergänzung zitieren, die die Messung der AP als Teil einer Basislaboruntersuchung empfiehlt und sogar angibt, dass niedrige Konzentrationen an HPP denken lassen sollten. Außerdem führt eine Fehldiagnose von Osteoporose häufig zu einer Bisphosphonat-Therapie. Bisphosphonate sind jedoch bei Hyperphosphatasie kontraindiziert, da sie die Knochenmineralisierung weiter hemmen und die Restfunktion der AP unterdrücken, wodurch das Risiko von Knochenbrüche erhöht wird.
Lassen Sie mich noch mal kurz eine Zwischenfrage auch stellen. Die AP-Wertbestimmung, findet die beim Hausarzt statt oder ist das dann wirklich beim Spezialisten, also beim Endokrinologen?
Der Vorteil ist, dass es eine übliche bestimmte Parameter und sowohl bei den Hausärzten als auch bei den Niedergelassenen bestimmt wird. Und der Grund der Bestimmung sind eigentlich nicht nur Knochenmanifestationen, sondern auch bei Lebererkrankungen oder andere Indikationen wie Probleme mit dem Gallenblase bestimmt wird. Das Problem ist, dieser Wert wird nicht weiter abgeklärt, wenn dieser erniedrigt ist.
Gerne würde ich hier noch eine Minute über die Bedeutung der AP-Messung der AP-Konzentration zu reden nehmen. Klar hat jeder Arzt und Facharzt die Möglichkeit, diesen Wert zu bestimmen, und in meiner Erfahrung passiert es auch. Die Bedeutung einer erhöhten AP-Konzentration ist uns allen bewusst. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Reihe von Gründen einer niedrigen AP-Konzentration, wie etwa eine Hypothyreose, Mangelzustände wie Vitamin B12, Zink, Magnesiummangel und so weiter. Relativ häufig sehen wir auch vorübergehend niedrige Konzentrationen im Rahmen von schweren Erkrankungen wie Sepsis, aber auch Trauma und große Operationen oder logischerweise nach einer Therapie mit Antiresorptiva bei der Behandlung einer Osteoporose. Eines sollte uns allen jedoch mehr bewusst sein, dass der häufigste Grund einer chronisch erniedrigten AP-Konzentration die Hypophosphatasie ist.
Jetzt klagen ja vor allem erwachsene HPP-Patienten oft über Schmerzen. Wie sehen Sie denn die Schmerzsymptomatik bei den Patienten und wie viele Patienten müssen denn regelmäßig Schmerzmedikationen einnehmen, um den Alltag zu bewältigen?
Schmerzen sind ein zentrales und sind eigentlich das häufigste Symptom von Hypophosphatasie-Patienten und gehören auch oft zu den Hauptgründen der Vorstellung von diesen Patienten bei Experten, bei Hausärzten und aber auch bei Endokrinologen und Orthopäden. Die Schmerzsymptomatik bei HPP ist vielseitig und reicht von chronischen Knochenschmerzen über muskuläre Beschwerden bis hin zu Gelenkschmerzen. Diese können sehr belastend sein und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken. Ein großer Teil meiner Patienten mit Hypophosphatasie muss regelmäßig Schmerzmedikamente einnehmen, um den Alltag zu bewältigen. Die genaue Anzahl variiert je nach Schwergrad der Erkrankung und individuellen Beschwerden. Aber ich würde schätzen, dass etwa 2/3 meiner Erwachsenenpatienten auf regelmäßige Analgetika angewiesen sind. Die Bandbreite reicht von nicht-steroidalen Antirheumatika für leichtere Schmerzen bis hin zu stärkenden Schmerzmitteln wie etwa Opiaten bei schweren Verläufen. Wichtig ist, dass eine individuelle Schmerztherapie mit Vorsicht und in Abstimmung mit anderen Behandlungen erfolgen muss, da Schmerzmedikamente allein oft nicht ausreichen. Hier setzen wir auch auf physikalische Therapien und ein interdisziplinärer Ansatz in dem Sinne, wobei auch die Schmerztherapeuten einbezogen werden, ist oft notwendig.
Sie haben eben gesagt, dass die Patienten oft mit Schmerzen zu Ihnen kommen. Wo landen denn die Patienten zuerst, bevor sie zu Ihnen als Experten kommen? Und welches sind Ihre wichtigsten Zuweiser?
Ja, danke für die Frage. Ist eigentlich eine sehr berechtigte Frage. Laut einer Studie vom Jahr 2019 dauert es ja vom Symptomauftreten bis zur Diagnosestellung im Durchschnitt 8 Jahre bei diesen Patienten. Und in diesen 8 Jahren, kann man sich vorstellen, sind die Patienten bei mehreren Fachärzten gewesen. Mit Abstand die häufigsten Zuweise zu mir sind die Rheumatologen und die Orthopäden, wobei die Patienten dort aufgrund von Knochenbrüche oder Schmerzen, Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen, unspezifische körperlichen Schmerzen vorstellen.
Und damit kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben? Was ist die Take-Home-Message?
Ja, zum Abschluss möchte ich Ihren Hörern und Hörern vor allem eines mitgeben. Selten Krankheiten wie auch Hypophosphatasie ist, verdienen mehr Aufmerksamkeit. Die erste Tür zur Diagnose wird durch niedrige AP-Werte geöffnet, deren pathologische Bedeutung nicht unterschätzt werden sollte, da eine chronische, systemische und fortschreitende Krankheit wie Hypophosphatasie übersehen werden könnte.
Haben Sie vielen Dank für den spannenden Austausch, Herr Stiller.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war ein lehrreicher und unterhaltsamer Podcast für Sie alle.
Auf jeden Fall. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne weitere praxisrelevante Informationen und Hintergründe zur HPP erfahren möchten, dann abonnieren Sie doch gerne unsere Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe von Let's Talk Osteo.